Ich sage immer, Geschäft im Bauch haben, ja? Nicht nur im Kopf, ja?
Dass du riskierst, dass du entschlossen sein musst, ja? Und dass du von einer Idee überzeugt sein musst. Und dass du begeisterungsfähig sein musst. Ich kann auch nur allen Leuten sagen, wenn sie eine Idee haben, wenn man das so innerlich in sich aufbaut, ja? Dann ist es auch glaubwürdig für dich selbst und für den anderen auch.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge vom Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Ich habe heute einen wunderbaren und sehr tollen Gast hier, und zwar den Dr. Georg Kofler. Schön, dass du hier bist, lieber Georg.
Moin. Freue mich, hier zu sein. Moin, moin.
Georg, stell dich doch mal ganz persönlich kurz vor, wer du bist, was du denn heute so machst, bevor wir gleich auf deine Historie eingehen und da ein paar Details herausarbeiten.
Ja, also ich heiße Georg Kofler. Spreche zum Publikum, bin 68 Jahre alt, geboren in Südtirol und aufgewachsen in Südtirol, daher mein Akzent auch. Habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, war ein bisschen in der akademischen Welt, wollte eigentlich mal hier Professor für Politikwissenschaften werden, bis ich bemerkt habe, dass man als Wissenschaftler eher immer so auf der Zuschauerbank sitzt und die Dinge analysiert, die andere machen. Und da habe ich den Entschluss gefasst, ich muss selber aufs Spielfeld, und bin dann also ins Fernsehgeschäft eingestiegen beim Österreichischen Rundfunk. Da hat mich der Generalintendant Gerd Bacher sozusagen entdeckt. Und da hat es mir auch sehr gut gefallen, bis ich festgestellt habe, dass die Verbindung zwischen ich würde fast sagen, die Kungelei zwischen Politik und öffentlich-rechtlichen Rundfunk derart eng ist, dass mich das sehr gestört hat, weil mein Generalintendant dann abgewählt worden ist, weil er nicht den Wünschen des damaligen SPÖ-Bundeskanzlers entsprochen hat in einer Personalfrage. Das hat mich so empört, dass ich das Dante-Pede gekündigt habe. Im 29 hatte ich keinen neuen Job. Aber es hat sich ein bisschen herumgesprochen, dass der Kofler ganz ordentlicher Kerl ist. Und da hat mich ein gewisser Leo Kirch angerufen und mich gefragt, ob ich ihn morgen in Rom treffen könnte. Ja? Und ich war in Wien und habe gesagt, das war Abend. Und ich dachte, okay, ja, ich versuche das natürlich. Er war dann auch in Rom. Und da saß er dann zusammen mit einem gewissen Silvio Berlusconi am Tisch, Maxwell, Jérôme Sédou. Und die haben über die Schaffung einer Europäischen Gesellschaft für Kinoproduktion und Produktion von Fernsehserien.
Und du als 29-Jähriger warst da mit drin.
Der Kirch hat dann gleich gesagt, der Kofler, übersetzt mal ein bisschen. Ja, weil die Herren waren so des Englischen nicht ganz mächtig. Also Italienisch kann ich auch, ist meine zweite Muttersprache. Italienisch, Deutsch, Deutsch, Englisch, Deutsch, Italienisch, habe ich ein bisschen herumgedolmetscht. Also so kam ich zum Leo Kirch und wurde dann sein Büroleiter. Wir sprechen hier so über das Jahr 87, 88. Und das war dann so die Aufbruchzeit des Privatfernsehens in Deutschland. Ja. Nach einer intensiven ideologischen Diskussion, soll man den Privatfernsehen überhaupt einführen in Deutschland? Ja. Die Linken, also von der SPD und noch weiter links, alle total dagegen. Ja.
Das heißt, was gab es da vorher zu der Zeit?
Nur das Monopol von ARD und ZDF.
Okay, das
und war was. Kein Privatfernsehen.
Okay,
ja.
Okay.
Ja. So. Und das war dann eben so, dass es zwei Sender gab, ARD und ZDF, plus die dritten Programme. Ja. Und die Programme sendeten so ungefähr am Werktag, so bis 11, 10:45. Dann wurde das deutsche Volk unter Abspielen der deutschen Nationalhymne ins Bett geschickt. Und am Samstag war es ein bisschen länger, ja, vielleicht so 12:30. Da kann man sich so eher original vorstellen. Ja, ja, genau. Und ich kam eben quasi in die Geburtsphase des Privatfernsehens da hinein. Und eines Tages kam ein vermögender Unternehmer aus München-Gladbach zu Kirch und sagte, ich habe da so einen Sender, den finanziere ich. Der heißt Eureka Television, aber ich verliere da so viel Geld und ich habe keine Ahnung. Ich suche einen professionellen Partner hier aus der Medienwirtschaft. Ich wusste das natürlich schon alles voraus. Ich war bei den Terminen natürlich dabei. So wie bei den meisten Terminen hier mit Leo Kirch. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist jetzt das Ding, ja, da gibt es noch eine Chance, einen neuen Sender zu machen. Ja.
Also da ging es um die Monetarisierung von einem Fernsehsender.
Nichts Monetarisierung, da ging es überhaupt erstmal um die Sanierung. Ja, der stand kurz vor der Insolvenz.
Ja.
Und hatte ein hoffnungsloses Programmangebot, also so ein Stück Nachrichtensender und ein Stück Teleshopping, würde man heute sagen, ja. Also mit viel Personal und alles gut gemeint, aber in dieser ersten Zeit auch mit ganz wenig Reichweite, also schlicht nicht überlebensfähig. Ja?
Sure.
So, und es gab damals auch die gängige Meinung der sogenannten Medienexperten, dass der deutsche Markt nicht mehr als zwei private Vollprogramme tragen könnte. Mhm. So, und die gab es ja schon mit RTL und mit Sat.1, ja. Also einen dritten Fernsehsender, nee, eigentlich nicht. Ne? So. Und und ich war aber so überzeugt, dass man noch einen Sender machen könnte, neben all diesen deutschen Programmen, der mehr auf internationale Serien, Stichwort Simpsons, ja, und Spielfilme setzt, ja. Und ich wusste auch, dass im Archiv von Kirch sehr viele davon waren, die seine Kunden, seine wichtigsten Kunden waren die ARD und ZDF. Und da waren natürlich in der Redaktion viele Leute, die haben gesagt, nee, das ist nicht das Niveau, das wir brauchen. Also sie haben sich als quasi Volkserziehungsanstalt angewöhnt, ja. Und haben das also abgelehnt, ja. Und ich habe gesagt, das sind tolle Unterhaltungsprogramme, ja. Und dafür machen meine Sender. So, und um es kurz zu machen, ich wollte dann diesen Sender, also dass wir erstens einsteigen, also die Kirch Family. Und dann stellte sich die Frage, ja, wer soll denn jetzt diesen Sender führen, ja. Und also für mich in meinem Innersten, war klar, den muss ich machen, den will ich machen. Aber ich war 31 und hatte natürlich null Führungserfahrung. Jeder Berater vielleicht, ja auch, hätte gesagt, nee, also nicht so. In so einer komplexen Situation, in so einer komplexen Situation, medienpolitisch komplex, wirtschaftlich komplex, ja, so ein junger, unerfahrener Bursche, ja. Wie geht das? Und dann der mit...
Naja, aber du hattest ja bei dem Leo Kirchner wahrscheinlich Führung erlebt oder...
Ja, natürlich. Aber vor allem dieses unternehmerische Gen habe ich von ihm inhaliert, sozusagen, ja. Dass du riskierst, dass du entschlossen sein musst, ja. Und dass du von einer Idee überzeugt sein musst. Und dass du begeisterungsfähig sein musst. Ja, wenn du selbst nicht begeistert bist, wie willst du andere begeistern, ja? So, und kurze Anekdote, wir waren da im Headquarter von Kirchen und der Föhring und ich als ein Büroleiter habe ihn häufiger mal zum Mittagessen hier nach Hause gefahren, nach München, Bogenhausen, und da mussten wir immer über eine Bahnschranke drüber, die S-Bahn von München zum Flughafen München, ja, und da stand er so vor der Schranke, die war gut. Und da sagt er so, also wir waren so, er zu mir Kofler, ich Kirch sie, ja, Kirch, ja, jetzt sagt der Kofler, wie wär's denn, wenn wir den dicken Schmidt zum Geschäftsführer von den neuen Serien? Ich denke mir, ist also eine Hitze, Walte in dir. Zack, Herr Kirch, das können Sie doch nicht ernst meinen, ja? Den dicken Schmidt, der ist sexy, ja? Wie soll der einen jungen internationalen Unterhaltungssender präsentieren? Wie soll der zu den Werbekunden fahren? Das ist doch völlig unglaublich. Und ja, und da sagt er, ja, jetzt, Kofler, jetzt rede ich da nicht so auf, ja? Komm am Montag zu mir ins Büro, es war Freitagmittag, ja. Komm zu mir ins Büro und mach mir einen besseren Vorschlag, ja? Mhm. So, und ich am Wochenende habe gedacht, wie mache ich das und was. Und da habe ich so richtig den Entschluss gefasst und den mir gespürt, also entweder es geht so oder dann gehe ich und suche mir wieder was an. Das hätte ich fast als einen riesen Vertrauensverlust gesehen, auch wenn was. Er mir das nicht zugetraut hätte. Ja. Am Montag um 9 ins Büro, sage ich, Herr Kirch, haben wir das überlegt. Vielleicht überrascht dich nicht, aber ich bin entschlossen, das zu machen. Ich würde das gerne machen. Ich weiß, alle ihre Berater werden sagen, hier der Mann mit 31, der ist zu jung dafür, der kann das vielleicht nicht. Aber ich möchte Ihnen sagen, ich spüre, dass ich das kann. Und setzen Sie jetzt auf mich, Sie werden das nicht bereuen. Und ich habe das noch fotografisch vor mir, ja.
Schlossenheit.
Ja. Und ich war innerlich wirklich, ich kann auch nur allen Leuten sagen, wenn sie eine Idee haben und das quasi, wenn man das so innerlich in sich aufbaut, ja, dann ist es auch hier glaubwürdig, für dich selbst und für den anderen auch. Ja? Aber du musst selbst erstmal diese Energie in dir spüren, dass du das willst und vor allem auch das Zutrauen, dass du es kannst. Und ich kann dir nicht genau erklären, wieso ich das gefühlt habe, dass ich das kann, aber ich fühlte, dass ich das kann. Ja? Und dass das genau der richtige Zeitpunkt ist. Und dann hat er nach 10 Minuten gesagt, okay, Kofler, dann mach das. So. Und so kam ich typisch.
Was hat denn der dicke Schmidt dann dazu gesagt? Dass du da so, der muss ja auch gar nicht so.
Ja, vielleicht noch eine Fun-Story danach, dann gehe ich so 3-4 Jahre ins Land und ProSieben ist wirklich total hier gewachsen und war ein großer Erfolg. Und,
aber wie war denn da so diese Anfangszeit? Ich meine, hast du ja jetzt gesagt, so ich mach das, ja, du hattest da wahrscheinlich noch nicht so, du hattest nicht die Erfahrung, den Plan, du hattest nur das aufgesagt. Wie,
Wie ging das denn?
Den einen Punkt hier erzählen. Das ist Kirch nachher. Ja? Also Kirch war mein großer unternehmerischer Mentor. Ja? Und da habe ich natürlich immer wieder mal so zu Abendessen mit amerikanischen Presidents von Warner oder so mitgenommen, um quasi den jungen hier Fernsehsender, erfolgreichen Fernsehsenderchef auch ein bisschen vorzuführen und zu sagen, Herr Bester Kofler, der macht ProSieben und so. Und dann hat er immer so erzählt, ja, also der Kofler, der hat mich praktisch gezwungen, dass ich ihn da zum Geschäft. Den stellt euch vor, er fährt mich zu mir nach Hause zum Mittagessen und es gibt bei uns hier eben diese Bahngleise und er bleibt. Und ich habe gesagt, Kofler, wie wäre es denn, wenn wir den Nicke Schmidt hier zum Senderchef machen würden? Der Kofler hat einen Wutausbruch bekommen, ist mitten auf dem Gleis stehen geblieben und ich habe gesagt, okay, Kofler, komm, fahr weiter, du gehörst Geschäftsführer und fahr bitte schnell weiter. Sonst überfährt uns erstmal. Ja. Hat natürlich großes Gelächter. Ja, da. So, das war der Punkt da. So, und ich stand natürlich vor großen Herausforderungen da. Aber es hat sich alles so bei mir so intuitiv dann angefühlt. Ich musste die Anzahl der Mitarbeiter von damals 160 auf 40 habe ich dann gesenkt und bin ich heute stolz darauf, ohne irgendeinen Prozess. Habe mit Klarheit und Wahrheit allen gesagt, dass ich einen ganz neuen Sender mache, dass ihre Beschäftigungsprofile da nicht mehr gefordert sein würden, dass ich ihnen ehrlich gesagt keinen adäquaten Job anbieten könnte und ich ihnen hier einen einvernehmlichen und wie es irgendwie geht, großzügigen Aufheben des Arbeitsverhältnisses mache. Und dann habe ich das also wirklich fast seriell gemacht. Ich stand draußen, habe mit jedem individuell gesprochen. Meine Sekretärin war da und der habe ich dann durchgegeben. Es war alles schon vorbereitet, die Zahl, 3.500 D-Mark, 4.000, also die Abfindungssachen. Da habe ich mich auch gar nicht groß mit Arbeitsrecht beschäftigt. Ich habe mir gedacht, ich muss mit allen mich emotional so verständigen, dass die mich verstehen, dass ich eigentlich gar keine andere Wahl habe, als ihnen zu sagen, leider, es geht nicht weiter, ja. Und so ist das eigentlich wirklich prima hier in den Umständen entsprechend. Hier prima gelaufen und ich glaube, es haben sich alle fair behandelt gefühlt und auch wertgeschätzt gefühlt. Ja? Ich bin nicht hergegangen und gesagt, so, euch brauche ich nicht mehr und so, sondern ganz im Gegenteil, ich habe mich versucht, in jeden hineinzufühlen und ja, und muss ich sagen, und kürzlich ist mir jemand begegnet, der gesagt, Herr Kofler, Sie werden sich sicher nicht mehr an mich erinnern, aber ich war damals bei Eureka TV und Sie haben mit mir ein Abfindungsgespräch geführt. Und haben gefragt, wie es mir geht und was ich so vorhabe. Da habe ich gesagt, dass ich jetzt heirate eigentlich nächste Woche in Flitterwochen fahren. Ne? Und dann haben sie zu mir gesagt, sagt er zu mir, ja, okay, dann kriegen sie aber 1.000 Euro extra. D-Mark, ja, 1.000 D-Mark extra für Hochzeit. Ja. Und er hat gesagt, das habe ich nie vergessen. Ja. Und sie sehen also, wenn wir auch hier über Führung reden, ja, dann ist Empathie schon etwas ganz Zentrales und eine positive Emotion. Dann kann man auch schlechte Nachrichten überbringen, wenn man sie ehrlich und ohne Beschönigung, aber eben auch etwas einfühlsam hier.
Ja.
Ja. So, und dann hatten wir natürlich eine große Herausforderung, technische Reichweite. Ja? Also ich hatte ja Programme, aber es gab damals terrestrische Frequenzen und die Verbreitung war fast nur über terrestrische Frequenzen möglich. Kabel war am Anfang, Satellit noch gar nicht. Ja? Und die Direktoren der Öffentlich-Rechtlichen, die technischen Direktoren der Öffentlich-Rechtlichen Anstalten haben gesagt, nee, Frequenzen gibt es nicht, ja, die brauchen alle wir, weil wir haben ja den Auftrag hier, Vollversorgung für alle Bürger, ja, und deswegen brauchen wir alle Frequenzen. So nach und nach wurden dann zwei nationale terrestrische Frequenzen freigegeben, ausgeschrieben und natürlich bekam die Sat.1 in den christdemokratisch regierten Bundesländern, ja, also Rundfunk ist Ländersache in Deutschland,
okay,
und RTL in den sozialdemokratisch regierten Bundesländern, deswegen ist RTL von Luxemburg nach Köln daneben gezogen.
Ja? Okay, okay, okay.
So, was blieb mir übrig? War echt schwer. Dann kam der erste direkt empfangbare Fernsehsatellit, Astra, heute eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe mich dann mit dem Geschäftsführer getroffen und gesagt, wie wäre es denn, wenn ich als erster Sender hier bei euch drauf wäre und so. Also kurzum, ich wurde...
Meinst du mit diesen Satellitenschüsseln und diesen Receiver?
Genau.
Diese?
Ja, keine Receiver. Einfach nur Satelliten fahren. Ja,
okay.
So. Und so wurde also ProSieben der erste Kunde von Astra. Mhm. Und damals haben alle gesagt, ja, hier, wer setzt sich denn da so eine Satellitenschüssel aufs Dach? Ja, wer, die Architektenverbände haben gesagt, oh, das ist eine Verschandelung hier, und Häuser und so weiter. Ja, und dann begann allerdings der Siegeszug des von Astra und des Satellitenfernsehens und des Kabelfernsehens und so stieg die Reichweite immer an. Und dann hatten wir das große Glück der deutschen Wiedervereinigung, wo wir so zu den ersten Profiteuren gehörten, denn die DDR-Leute, die Ex-DDR-Leute waren natürlich ganz heiß auf Privatfernsehen.
Yeah.
Und die waren nicht so konditioniert, ARD und ZDF zu schauen, ja, sondern die waren offener, ja.
Yeah.
Die waren offener, da war also von Anfang an ProSieben irgendwie gleichberechtigt mit ARD, ZDF und den dritten Programmen, ja. In Deutschland hat das lange gebraucht, bis wir da in den Gewohnheitsnutzungen, einen ähnlichen Stellenwert eingenommen haben. Bei den Jüngeren schon, bei den Eltern hat das lange gedauert. Und ich hatte da eine große Kampagne gemacht, ProSieben auf die 7, ja, also ProSieben auf die Taste 7. Bin da auch mit meinem technischen Direktor rumgefahren, hier durch diese DDR. Ja.
Aber da war ja eine richtige Erschließung von Infrastrukturen ja auch notwendig, ne? Satelliten.
Geht halt leichter, ja.
Ja, genau.
Du brauchst ja nicht Kabel gerade.
Da haben wir nur die Superstar da aufs Dach.
Ja, und richtig auch. Dann hast du schon Fernsehen.
Ja,
schon
Fernsehen, ja.
Ja. Und deswegen bin ich dann gleich mit meinem technischen Direktor hier durch die damalige DDR oder die neuen Bundesländer, wie wir sie dann nannte, gefahren. Und zwar nicht auf der Autobahn, sondern auf den Volksstraßen, ja, und habe angeklopft und mich vorgestellt, Kofler von ProSieben, möchte mal wissen, wie sie Fernsehen schauen und wo sie die Sender einprogrammiert haben. Ich wollte wissen, auf welcher Taste der Fernbedienung, ja, bin ich da mit ProSieben, ja, und das waren super nett, ja, die Leute, die hatten dann riesen Fernsehbildschirme zu Hause und waren so stolz, haben so lange drauf gespart, ja, und ich wusste, da hat mir so leid getan, ja, ich wusste, dass diese Fernseher in einem halben Jahr gar nichts mehr weil natürlich die neue Generation daherkäme und so, aber so habe ich da quasi diese neuen Bundesländer hier schnell und intensiv da auch kennengelernt und wusste, dass ich da mit ProSieben eine große Chance habe.
Ja, wie hast du diesen Siegeszug angeführt? Das schien ja so wie so eine richtige Bewegung gewesen zu sein, die du da über diese Zeit angeführt hast. Ja. Also, wie hast du da die Leute, das Team, wie lief diese Dynamik so ab?
Es war schon, Randolph, das war so eine dieser magischen Aufbruchstimmungen.
Ja.
Ich muss aufpassen, die Zeit im Nachhinein nicht etwas zur Legendenbildung, ja, das im milderen Löchen erscheinen zu lassen, als es tatsächlich war. Es war natürlich Kampf, ja, und gegen die Öffentlich-Rechtlichen, die haben versucht natürlich uns da möglichst erst zu ignorieren, dann zu beschämen, ja, und dann aber ein bisschen zu akzeptieren. Und ich bin da ja all diesen Medienkongressen, es gab so viele Medienkongresse, immer aufgetreten, ja, war der Jüngste natürlich, ja, aber mit ziemlich, wollen wir sagen, entschiedener Rhetorik. Ja? So. Und, und das hat natürlich auf die Mitarbeiter abgefärbt. Wenn der Chef entschlossen ist, ja, und irgendwie das Gefühl ihnen gibt, dass sie Teil eines Abenteuers sind, dass das nicht nur ein Job ist, ja, sondern dass wir eine Abenteuergemeinschaft sind, dass wir irgendwo rausfahren und das Besondere daran ist, wir wissen nicht, wo wir ankommen und so. Das nennt sich auch Risiko übrigens, ja. So. Und das, was sie mitnimmt und ihnen auch etwas von der Begeisterung hier überträgt, dass die dann auch sagen, hier der junge Chef, das ist nicht irgendein Schlösel, der von irgendwo reinkommt, sondern weiß, einer von uns, ja, der ist ein Abenteurer und wir sind auch Abenteurer mit ihm. Wir sitzen wirklich in einer gemeinsamen Abenteuerreise, haben viel vor, wissen nicht genau, wie alles sich entwickelt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die auch mit mir glauben, dass Satellitenfernsehen stärker wird,
ja,
dass Kabelfernsehen stärker wird und dass unweigerlich wir dann mit unseren Programmen auch hier Publikumserfolg haben würden. Denn bei all den amerikanischen Serien und Spielfilmen, die wir da ausgestrahlt haben, da wusste ich ja schon, dass die in Amerika Erfolge.
Ja, da auch die Erfolge. Ja, selbst so. Ja.
Liebe Gott hat ja das deutsche Unterhaltungsbedürfnis nicht anders definiert als das amerikanische. Ja.
Ja.
So, und ein bisschen schon natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Ja. Aber selbst da, weißt du, um mein Beispiel zu nennen, ich habe da die Bill Cosby Show entdeckt.
Ja. Ja.
Die lief beim ZDF am Sonntagnachmittag um 15 Uhr.
Ja.
habe ich zufällig gesehen, ohne Lacher. Ja.
Ja.
Ne, die Situation Comedies sind natürlich immer mit den Lachen.
Ja. Ja.
So, und dann habe ich gedacht, oh, was für ein cooles Programm, aber das haben wir ja ganz falsch platziert, Sonntagnachmittag und ohne Lacher. Bin zum Kirch gegangen, der hat die Lizenz verkauft, hat gesagt, Herr Kirch, kaufen Sie doch dem ZDF das wieder zurück. Das sagt er, die wollen mir das hin zurück. Die sagen, das läuft eh nicht. Ja. Ja. Ich habe gesagt, so, und das, mein 220 Folgen. Ja. Aber ich sage so, und dann synchronisieren wir das so, dass die lachen. So wie im amerikanischen Fernsehen. Ja,
ja, da war das schon so. Die haben das gar nicht so übernommen, oder? So.
Nee, nicht. Nein, die Amerikaner haben das natürlich mit Lachen gehabt.
Ja.
Und dann haben das ZDF hat die rausgeschnitten.
Ja,
die ersten Synchronisationen waren ohne Lacher. Ne? So, und dann haben wir es mit Lachern gemacht und ich habe es gespielt um 18.30 Uhr. Um 18.30 Uhr, also Vorabendprogramm, ich wollte ja mit ProSieben so ein Vorabendprogramm für die junge Familie machen, von 16 Uhr bis 18 Uhr Zeichentrick. Ja, also Tom und Jerry damals und da kann man eben auch mal Simpsons und so. Und danach Situation Comedy, Sitcoms genannt. Ja. So, und Bill Cosby war also mein erster richtiger Publikumserfolg. Und das Tolle an so einer Serie ist ja 220 Folgen. Ja. So, da hast du 220 Timeslots, wo du dir mal erstens keine Sorgen machen musst, ja, und zweitens ständig wachsendes Publikum dazu kam, dann habe ich das Gleiche.
Und dann habt ihr Werbeverträge verkauft für die ganze Web.
Ich habe eine Werbeunterbrechung gehabt, die war ausgebucht da und ich habe die Serie damals recht günstig eingekauft und dann konnte ich aber zwischendrin immer die Werbepreise erhöhen, weil die Reichweiten stiegen und dann habe ich sie. Nachdem wir alle 220 Folgen um 18.30 Uhr gespielt haben, habe ich sie gleich danach um 19 Uhr gespielt. Und dann hatte ich noch mehr Zuschauer und dann konnte ich noch höhere Werbepreise verlangen, musste aber nicht noch beim Einkaufen der Serie nicht mehr so viel drauf zahlen. Also ich nenne das nur als ein Beispiel, wie man so, man würde es ja Innovationen, ja? Also ein Programm, das deutsche Publikum bisher noch nie gesehen hat, von dem alle sogenannten Experten damals ausgingen mit Lachern. Das machen die Amerikaner vielleicht, ja. Aber die Deutschen noch nicht. Ja?
Aber du hast so fest daran geglaubt, dass du gesagt hast, komm,
ich hatte das Gefühl, es könnte klappen.
Ja. Du weißt es ja auch nicht. Ne? Nee, aber wenn du das Gefühl hast, musst du es probieren. Ne?
Ja, genau. Ja. Weil wenn du nichts probierst, dann kommst du ja nicht weiter. Ja? Also jede Innovation entsteht ja durch die Freude am Probieren.
Und ihr wart ja vorher 160 Leute, seid runter auf 40 geschrumpft, hattest du ja gesagt.
Ja.
Aber nachdem das da so wieder erfolgreich angelaufen ist, seid ihr ja bestimmt wieder ordentlich.
Auf über 1000 da.
Aber was für ein Zeitabstand war das? Also von den 40 auf die über 1000? Und
ja, so in 4-5 Jahren.
4-5 Jahre?
Ja. Über 1000. Also ich kann dir sagen, unsere Umsätze. Ja.
Ja.
Im ersten Jahr, es war 89, 10,5 Millionen. Und den Banken habe ich gesagt 10. Und ich werde nie vergessen, wie die bei mir waren, hier zum Jahresgespräch, und gesagt haben, also Herr Kofler, wir gratulieren Ihnen, Sie haben Ihr Ziel übertroffen. Ja? Und für mich war das jetzt echt nicht viel. Ne? Also, aber es war schon ganz schön. Die ersten 2 Millionen Werbebuchungen zu kriegen, ja, mit einem Sender, den noch niemand kannte, das war nicht so leicht. Das war nur deswegen so, weil ich selber zu den Werbeagenturen hingefahren bin oder sie zu mir eingeladen habe und zu den wichtigsten Werbekunden. Ja, also zum Beispiel Ferrero, Brock Lonken.
Und dann mit einer Überzeugtheit da rein.
Genau, und dann haben die gesagt, okay, geben wir ihm eine Chance. Ja, ich habe nicht irgendeinen Abteilungsdirektor dahin geschickt, sondern meine Überzeugung, übrigens heute auch immer noch, ja, ist, der Chef muss schon auch der beste Verkäufer der Firma sein, der beste Präsentator. Ja, und deswegen bin ich dahin, weil ich wissen wollte, wie diese Werbekunden ticken, was die für Probleme, was für Bedürfnisse haben. Und das hat mir, wie gesagt, auch viel Freude gemacht. Ja? Du lernst ja bei solchen Gesprächen quasi als junger Mensch, lernst du ja quasi dafür viel dazu, wenn so ein ausgebuffter Marketingchef von Ferrero dir erzählt, wie sie die Mangerie-Story entwickeln oder Raffaello-Story, die kam damals neu raus.
Ja.
Das hat mich alles hier auch so fasziniert. Ja?
Ja.
Und so, und deswegen waren diese ersten 2 Millionen hier, die hatte ich um Weihnachten 88 im Silvester, in der Silvesternacht sind wir auf Sendung gegangen und da hatte ich Werbebuchungen von 2 Millionen. Oh. Ja? Und das war schon was Tolles, ohne gesendet zu haben.
Ja.
So, das waren also im ersten Jahr 10,5 Millionen, im zweiten Jahr 66,5.
Boah, was?
So, ja. Und als ich das hatte, hat mir Kirch ein Angebot gemacht, ein großes Filmpaket, 1000 Filme, viele Fernsehserien für 400 Millionen D-Mark. zu kaufen, weil er da im Streit mit Sat.1 war und Springer hat damals hier viele Ankäufe von Sat.1 blockiert. So, dann bin ich also zur Bank, hier zur damaligen Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. Ich brauche 400 Millionen, mache aber schon 60 Millionen Umsatz, ja. So, also ich habe dann das mit den 400 Millionen bekommen, ja, mit Equity, Kicker und Zins und all. Ja. So, und mein Plan war dann im dritten Jahr dann eben 180 Millionen zu machen.
Ja.
Und die habe ich dann auch geschafft, 186 Millionen, ja. Und als ich das in meinem Gesellschafterkreis vorgestellt habe, also Thomas Kirch und Gerhard Ackermann, da sagt der Gerhard Ackermann, der war schon ein älterer Herr, sagt er, ja, Kofler Rheinländer, ja, also so, ich verstehe Ambition, ja, aber so eine, das die 10, 60, das ist ja unmöglich. Aber Gerhard Ackermann, wissen Sie, wenn das unmöglich ist, dann vielleicht für die winzige Chance, falls es doch klappen sollte, ja, würden Sie mir von Ihren, das waren 50-50, ja, von Ihren 50%, 1,5% der Anteile abgeben und Thomas und du auch 1,5%, ja. Ja, ja, so, das ist eh unmöglich und so weiter. So, also hatte ich innerhalb von, ich weiß nicht, 10 Minuten, 15 Minuten, so eine Art, was man heute kompliziert, nicht mal Virtual Shares, ja, also bedingt aufschieben, ja, mit der gibt. Also bin ich zu 3% an +7 gekommen, ja, weil ich in diesen 3 Jahren diese Ziele erreicht habe. Und dann im 4. Jahr 400 Millionen. So. Und da sind wir sicher schon 400, 500, 600 Leute gewesen.
Und du warst ja der alleinige Geschäftsführer.
Ja, ja.
Wie hast du diese Organisation aufgebaut? Wie hast du da Leute nachgezogen? Wie haben die da Verantwortung übernommen? Wie haben die dieses Wachstum mitgetragen? Ich meine, heute belastet das der Organisation immer intensivst. Ne? Also wie?
Ja, es ging ja noch heftig weiter. Ne? 400 Millionen, dann 700 Millionen, dann 1,1 Milliarden. Ja. Und dann 1,4 Milliarden. Und bei 1,4 Milliarden habe ich dann an die Börse geführt haben.
Ja.
7.7.97. Und die Frage, wie ich das gemacht habe, ich muss dir sagen, das kann ich dir heute gar nicht so genau beantworten, außer, dass ich das fast intrinsisch spontan gemacht habe. Ja? Ich habe nicht irgendeinen Berater gefragt, weil ich dachte, das kostet mich zu viel Zeit, den zu erklären, das alles, aber lieber gleich selber. Heute würde ich das anders sehen. Ja? Heute glaube ich, hier da ein Berater ist wirklich hilfreich. Einfach damit er dir die richtigen Fragen stellt und damit aus seinen Vergleichen zwischen unterschiedlichen Firmen in unterschiedlichen Branchen dir Erkenntnisse geben kann, die du unmöglich haben kannst, wenn du allein in dieser Position bist und so engagiert bist wie ich damals. Ja, ich habe echt viel Arbeit auch hier. Ich habe nicht links und nicht rechts geschaut. Ich wusste nur, wir müssen mit ProSieben diese steile Kurve hier hinkriegen.
Ja.
Ich habe viel auf Vertrauen gesetzt, ja, und auf diese gemeinsame Abenteuerstimmung, ja.
Mhm.
Ich habe so eine psychologische Grunderkenntnis gehabt, relativ früh, nämlich, dass die Menschen sensibel sind und dass du auch sensibler bist, als du glaubst, ja. So, und so habe ich dann die Menschen hier auch ein bisschen angefasst, indem ich ihnen, glaube ich, eine Motivation vermittelt habe, eine Glaubwürdigkeit, immer klare Ansage. Klare Ansage heißt ja auch Wertschätzung. Ja? Hm. Wenn ich dir Bullshit erzähle, dann ist das ja keine Wertschätzung, ja, sondern wenn ich dir ehrlich sage, wir haben das und das vor, ja, und das müssen wir leider auch hinkriegen. Ja? Wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir auch wieder drüber reden, und zwar auch in dieser Ehrlichkeit. Ja? Also ich finde da das Führungsprinzip Klarheit und Wahrheit, ja, das habe ich nicht, ich habe da kein Management-Lehrblatt dazu gelesen, sondern das habe ich einfach gespürt. Und das ist liegt eigentlich auf der Hand, wenn du einem Menschen ehrlich gegenübertrittst, ja, und wenn er das Gefühl hat, er kann sich auf mich verlassen, wenn er das Gefühl hat, dass ich das sage, was ich denke, und danach auch das tue, was ich sage, ja, dann ist das doch eine große Glaubwürdigkeit und dann eine Art Vertrauenspartnerschaft. Und dann muss ich auch sagen, habe ich die Eigenschaft, und der Charakter verändert sich ja, das ist mir heute genauso, dass ich von Menschen sehr schnell begeistert bin. Mhm. Ja? So, und das hat den Vorteil, dass wir schnell hier ins Tut kommen und dass ich dir vertraue und ich sage, flieg, ich halte dich nirgendwo fest, ja. Aber der Nachteil ist natürlich, dass ich mich manchmal etwas zu schnell blenden lasse, ja. Und vielleicht mein Vertrauensvorschuss dann eben missbraucht wird, ja.
Ja.
Aber ich sage, okay.
Aber dafür ist das gut gelaufen, ne?
Ja, ja, ja.
Dafür ist das trotzdem gut.
Ja, ja, stimmt. Ja, ja.
Ja.
Also ich hab da versucht, Strukturen zu schaffen. Nicht versucht, haben natürlich Strukturen geschaffen, Abteilungen und das Übliche. Und habe immer großen Wert darauf gelegt, dass diese Führungskräfte, dieses eine Dutzend oder so, mit mir immer im engen Austausch ist und fast freundschaftlich.
Weil du hast das ja aber auch vorher auch noch nie gemacht.
Nein.
Du hast ja nie solche Strukturen geschaffen.
Nein.
Also dann hast du dann erfahrene Manager eingestellt oder hast du die einer hochgezogen? Oder?
Nicht mal. Mhm. Ich habe einen erfahrenen eingestellt und weißt du, ich war ja 31, ne? Und dann 32, 33, da willst du keine 15-Jährigen einstellen. Ja?
Ja.
So, und vor allem hatte ich das Prinzip, immer solche Leute einzustellen, die mit mir so ein Abenteuergefühl für dieses Unbekannte, für dieses, ne, für dieses ProSieben, klare Marke, aber eben als Ziele, die weit in der Zukunft noch sind, dass die sich dafür begeistern können und dass die mir den Eindruck vermitteln, dass sie mit ganzem Engagement, mit ganzem Einsatz dahinter steht.
Ja.
Nicht um 17 Uhr dann ihre Schreibmaschine in der Hand haben, da fallen lassen, ja.
Ja.
Und sagen, okay, Feierabend, da habe ich meinen Job gemacht und so. Also das hat
ich
schon
eine Vision mit.
So wie beim Marathon, da kannst du nicht bei Kilometer 12 aufgeben, ja. Mhm. Also da müsst ihr mitkommen und wenn es mal Mitternacht wird, ja, dann sind wir halt auch noch. Ne? Ja, so. Und das war eigentlich mein Führungsprinzip, so eher kollegial und auch eher so Gleichaltrige. Wir hatten ja dann einen Altersdurchschnitt von 32 eben auch hier bei ProSieben. Die ganze lange Zeit, auch als ich 40 wurde dann, ja, glaube ich, war immer noch der Unterschied so bei 32 bis 35. Und ich habe nie Leute vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen hier angestellt, wie viele andere Private, ja, den Fehler gemacht haben. Weil ich schon wusste, ich kam ja vom öffentlichen, vom Ohrenregiment, ich wusste,
ja, das, ja.
Pass auf, wenn die da ein Jahr sind, dann sind die beamtenmäßig degeneriert. Ja? Dann sind sie risikoscheu, dann werden sie politisch, dann verteidigen sie da ihre Claims und ihre Besitzstände und so weiter. Und ich wollte nichts mit Besitzständen zu tun haben in der Firma. Ich wollte einfach, dass die alle begeistert in die Zukunft laufen, nicht an das denken, was sie haben, sondern an das, was sie erreichen können. Ja?
Ja.
Und dieser Fokus auf so ein Ziel und dieser, wie gesagt, dieser Abenteuer-Spirit, den kriegst du eben mit jüngeren Leuten leichter hin als jemand, der vor so 30 Jahre da schon in irgendwelchen Strukturen war und so weiter. Ja.
Und dann hast du ProSieben an die Börse gebracht und wie ging es dann weiter?
Ja, also ProSieben an die Börse gebracht, längere Geschichte, aber das war schon ein Schlüsselmoment, ja. Es hat da keiner daran geglaubt, dass ProSieben eine Börse-Story wäre, ja. Denn wir haben gesagt, wer soll denn Aktien kaufen, wo so einen volatilen Jungen
kann sich ja mal 10 Milliarden Unternehmen war, da war das.
Ja, ich glaube so 1,4 Milliarden, ja, ja, schon. Ja, aber es war große Skepsis. Die linke Hälfte immer noch in Deutschland war gegen das Privatfernsehen und haben gesagt, und dann Kirch war ja für viele quasi ein rotes Tuch, weil er mit Franz Josef Strauß hier befreundet war und Filmhändler war und die haben gesagt, ja, pass auf, wenn der Kirch so viele Filme, also den Großteil der Filme und Serien an ProSieben liefert, da braucht er die Preise erhöhen, ja, und dann gewinnt bei ProSieben ist weg und die Aktionäre schauen in die Röhre und so. Und wir waren neu und es gab noch gar kein Medienunternehmen an der Börse. Wir waren praktisch ein neues Genre und eine neue Branche mit null Börsenerfahrung. So, und dann begann die Roadshow und ich war da inspiriert von Rupert Murdoch, ja, der das in England vorgemacht hat, ja. Den ich sehr bewundert habe und immer noch bewundere, ja. So, und der hat das eben vorgemacht. Ich habe gedacht, boah, das müssen wir in Deutschland auch machen. Ich habe eine Roadshow gemacht.
Ja, keiner von dir, oder?
Ja, ja. Ja, die ersten zwei Tage waren schrecklich.
Also
war ich bei den deutschen Kapitalsammelstellen, bei den Fonds und so weiter. Und die haben alle gesagt, also, ist ja interessant, Herr Kofler. War schön hier unterhaltsam. Nichts gezeigt. Nach zwei Tagen nichts, kein Auftrag, nichts. In der Schweiz auch nichts. Ja. Dann flog ich nach London. Und da waren die Hedgefonds so am Aufkommen und so. Und nach zwei Tagen, glaube ich, wir hatten ein Emissionsvolumen von 1,1 Milliarden D-Mark. Ja. So. Und ich kam mit praktisch null nach London. Hier, Bookings, ja, so, also Orders. Und nach drei Tagen aber hatte schon über zwei Milliarden in ihrem Büchern. Okay. Ja? Und dann stellte ich fest, das sprach ich so herum in der Financial Community. Und am dritten Tag hatte ich, glaube ich, Ritz-Carlton oder so ähnliche Hotel, hatte ich so ein Group Lunch. Ja? Also das ist ein hart so eine Roadshow, ne? 7 Uhr der erste Termin, Breakfast-Meetings und da du hast natürlich gar kein Breakfast, weil du keine Zeit redest, ja, die andere ist. Und dann One-on-Ones und so und dann eben zu Mittagsgroupings. Und da hatten wir 20 Leute hier, haben zugesagt irgendwie und ich fahre dahin und da sagt mir hier mein begleitender Investment, der sagt, da sind jetzt so viele gekommen, ja, wir müssen den Raum hier ändern. So. Und da waren nicht 20 da, sondern 120, ja. So, und dann waren wir plötzlich im Ballroom Number One oder so etwas und so weiter. Und dann hat sich das so herumgesprochen und diese Roadshow, und hinter mir sind dann die Investmentbanker hergelaufen, haben mir ihre Visitenkarten zugestellt. Ich habe dann gesagt, George, ja, also bitte teile mir was zu da, ja, und so. Und das war wie ein Rausch, ja. Dann nach New York das Gleiche, nach Boston, nach San Diego, ja. Und da bin ich also von San Francisco zurückgeflogen, nach 10 Tagen Roadshow und hatte ein Orderbook, das die Investmentbanker bis dahin noch nicht gesehen hatten. Da waren nämlich drin, also für das Emissionsvolumen von 1,1 Milliarden D-Mark, waren drin Unlimited Orders. Ja? Du hast ja immer eine Range, ja?
Yeah.
Preisrange und Unlimited heißt an der obersten Kante der Range. So, also Unlimited Orders für 62 Milliarden D-Mark. Also wir waren irgendwie 52, 53 Mal hier überzeichnet, ja. Und da muss ich schon sagen, also die Satz mit nach Hause, wenn ich jetzt, ja, euer wieder vorstellen, ja. Am Anfang sagen alle, das geht eh nicht, ja. Und dann kommst du mit so einem Orderbuch. Und dann habe ich erst hier gelernt, wie Investmentbanker sich verhalten, weil die dann hier sich geprügelt haben, muss man fast sagen, bis 4 Uhr morgens, wer wie viel wie viel Aktien seinen Klienten da hier zuteilen kann, ja, weil ja so viel Nachfrage war. Also kurzum, das war dann der Börsengang von
Brot. Aber das hört sich ja so an, als ob du so dieses gleiche Prinzip angewandt hast, wie bei deinen Mitarbeitern, als du ProSieben großgezogen hast, dass du dann auch mit dieser Begeisterung wahrscheinlich hingegangen bist und das verkauft hast vor diesen Leuten, oder? Das so, ja, würdest du sagen, dass sich das so durchzieht durch deine
Geschwindigkeit? Unbedingt, ja. Und ich war dann auch so ziemlich selbstbewusst, ich bin am Investmentbanker kürzlich mal gegangen, gesagt, ja, Bruder, das ist nicht mehr, ich erinnere. Aber sie werden sich an mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich war damals da und da. Hier bei einem ihrer One-on-Ones und wir haben kritische Fragen gestellt und dann haben sie gesagt, dass es mir nie wieder passiert. Wissen Sie, es sollte für Sie eine Freude sein, dass Sie bei mir investieren dürfen. So, wenn euch nicht hinterher, ja, sondern ich habe hier ein Produkt, ich habe eine Zukunftsperspektive Also so ein bisschen nach dem Motto, seien Sie froh, dass Sie bei mir hart investieren dürfen. Ja. Und das hätte ihn damals so beeindruckt. Und wir haben auch ein bisschen drüber gelacht, natürlich. Ja, ja, aber ich glaube, das muss man auch wenn du Partner suchst, musst du die Partner begeistern und ihnen glaubwürdig vermitteln, dass du an deine Firma glaubst oder an dein Projekt glaubst und dass du alles tun wirst dafür, dass es ein Erfolg wird.
Und ich schätze, das ist auch so deine Philosophie, die du auch heute weitergibst, ja, an weitere Startups, die du ja auch mit begleitest, dass du ihnen wahrscheinlich so ein Stück von dieser Historie auch einimpfst, oder? Dass die da genauso selbstbewusst rausgehen können, wie du hast.
Ja, ich glaube, man muss wirklich an sich.
Weil das ist auch eine Art also du hast ja einfach so Lehren dort gehabt. Ich meine, wenn jemand eingeimpft bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass er auch, wenn sein Produkt gut ist, das auch an den Markt
geht. Ne? Ja, genau.
Ja.
Aber du musst aufpassen, dass du nicht zum Marktschreier wirst. Ich sage, ein guter Verkäufer, der kann immer 20% drauflegen, aber nicht 100. Ja?
Ja.
So, also du musst schon in einem Glaubwürdigkeitsrahmen bleiben und du musst auch hier dem Gegenüber den Eindruck vermitteln, dass du selbst reflektiert bist. Dass du jetzt nicht nur hier was raushaust und so weiter, sondern dass du bodenständig bist, dass du dein Geschäft im Bauch hast, dass du da nicht irgendwelche Präsentationen auswendig gelernt hast oder so, sondern dass du auch auf Detailfragen hier antworten weißt, nicht weil du in jedem Detail drin bist, aber weil du das im Bauch hast und dich da nicht irritieren lässt, wenn irgendwelche Detailfragen, ja. Also diese Ausstrahlung von Kompetenz, ja, ich sage immer, Geschäft im Bauch haben, ja, nicht nur im Kopf, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor.
Was würdest du nochmal so sagen nach all der Zeit, die du durchgemacht hast, die Lektionen, die du gelernt hast, wenn du jetzt so auf den damaligen 31-jährigen Georg vielleicht zurückblickst, was hättest du da vielleicht nochmal für Lehren so reingegeben, die du heute so gezogen hast? Also
vielleicht auch, ja. Ich halte eigentlich von diesen Ex-Post-Betrachtungen nicht viel, ja. Weißt du? Denn ich finde in deinem Lebensbuch, in deiner Lebensdramaturgie, ja, da finden ja Bewegungen, Entwicklungen statt, die in einer bestimmten Reife deines Alters entsprechen und die angemessen sind, ja. Und ich würde mir heute mit diesen Erfahrungen nicht die Arroganz nehmen, um zu sagen, nee, damals hätte ich das anders machen sollen. Ich hätte damals vielleicht, ich wäre weniger risikofreudig gewesen. Ich wäre vielleicht nicht so entschlossen gewesen, wenn ich nicht mit meiner Begeisterung als 31er Rookie da, ja, gesagt habe, boah, das muss ich jetzt machen, ja. Vielleicht würde ich heute die Risiken mehr abwägen, ja. Hm. Wenn du zwischendurch dann 2-3 Mal auf die Schnauze gefallen bist, dann wägst du die Risiken mehr ab, aber
vielleicht wärst du dann nicht so erfolgreich geworden, ne?
Ja, und ich hätte hundertprozentig, wenn wir beide heute diskutieren würden, du würdest mich nochmal in die Situation von Premiere bringen, ja.
Ja.
Dass ich ja übernommen habe, praktisch in der Insolvenz, ja. Mit Kosten von 1,8 Milliarden und Einnahmen, also operativ 800 Millionen Abonnenteneinnahmen. So, 1 Milliarde, 2001, 1 Milliarde, operatives Cash Minus, ja.
Ja.
So. Und eine Struktur, die praktisch hoffnungslos war und ein Marktumfeld, wo jeder gesagt hat, nee, auf PTV und Premiere kannst keinen Cent setzen, ja. So, ich habe es trotzdem gemacht. Aus zwei Gründen, weil mich Kirch gefragt hat, ob ich es machen würde. Und das war eine ganz dramatische Situation. Und da habe ich mir gedacht, einem Menschen, der mir den entscheidenden Schlüssel für meinen Lebensweg hier, die entscheidende Tür geöffnet hat, der mir so viel Vertrauen entgegengebracht hat hier, dass ich ProSieben machen durfte, dem kann ich nicht Nein sagen. Das kann ich moralisch irgendwie nicht verantworten. Ja? So, das war das eine. Und das zweite war, ich habe mir gedacht, wenn ich in 3 Jahren zurückschaue, ja, und ich habe es nicht gemacht, dann sage ich mir, du Feigling, du hast dich nicht getraut. Hättest du versuchen.
Hättest du versuchen müssen. Ja.
So, und dieser Ehrgeiz, diese Ambition und auch, ich muss mal sagen, durchaus diese etwas gamblerische Ader. Ja? Verflixt, wenn alle sagen, es geht nicht, dann. Aber die und keine Bilanz angeschaut, einfach nur die Idee gehabt, weißt du was, ich muss die Kosten senken,
ja.
Von 1,8 Milliarden auf 900 Millionen und mit einem guten Marketing dachte ich schon, von 800 Millionen auf 1 Milliarde Einnahmen könnte man schon kommen, ja?
Ja.
So, das war meine Grundidee und nix und ich, ja. So. Und wenn wir beide das heute uns anschauen würden, da weiß ich nicht, wir sind ja beides auch risikofreudige Unternehmer, ob wir heute sagen würden, doch, des Traumens. Ja?
Ja,
deswegen sage ich zu jeder Zeit, ja, hast du, glaube ich, eine gewisse Berechtigung, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Charakterzüge auch zu haben. Charakter verändert sich nicht viel, aber ich würde sagen, das Risikoprofil deines Handels verändert sich schon etwas. Ja?
Ja, ja.
Verändert sich schon etwas und du schaust genauer hin ich habe dann die Lehre rausgezogen. Manchmal, wenn du genauer hinschaust, scheiterst du eher, wenn du dich was traust, was unmöglich erscheint und wo alle sagen, ne, so ist Risiko, mach es nicht.
Ja. Georg, unglaubliche Geschichten. Also ich könnte wirklich dich noch 3 Stunden weiter interviewen. Das ist aber, wir sehen dich dieses Jahr auf dem Top-Arbeitgeber-Kongress 2025. Dort werden wir unser Interview fortführen. Da freuen wir uns mega drauf. Also da werden auch noch einige Spezialfragen, die ich jetzt heute noch nicht gestellt habe, auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen.
Ja.
Du bist eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit. Auch mich hast du heute wahnsinnig inspiriert. Und ich hoffe auch jeden, der da draußen heute jetzt zugehört hat, dass ja, einfach dieses wahnsinnige Selbstvertrauen damit rauszugehen, ja, mit dieser Vision und vielleicht in jede Lebensphase auch nochmal anzuschauen und zu sagen, okay, es wird wahrscheinlich richtig so sein, aber diese Energie, das finde ich entscheidend. Ne?
Hast du noch was, was du den Leuten mitgeben möchtest, Georg?
Nee, wir haben ja jetzt viel über Vergangenheit gesprochen.
Ja.
Beim Top-Arbeitgeber-Kongress sprechen wir dann wahrscheinlich mehr über Zukunft und über Gegenwart.
Ja.
Ich bin da noch jung, weißt du, will ja mehr über die Zukunft reden, nicht so viel über die Vergangenheit.
Aber da kommt die ganze Zeit.
Fragen habe ich das ein bisschen hier inspiriert. Das ist ja manchmal, wenn man die Vergangenheit
für mitreist
und sich selbst ein bisschen auf die Reise genommen und freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und ja, hoffe, dass wir uns dann am 9. und 10. Oktober in Hamburg beim Top-Arbeitgeber-Kongress dann sehen.
Vielen Dank, lieber Georg. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Stellt eure Kommentare unten rein. Und wenn ihr auch wirklich richtig on fire seid, auch das hier unten mit rein. Und ansonsten teilt die Folge natürlich auch gerne mit jemandem, für den das auch spannend sein könnte. Ich bedanke mich vielmals, dass du hier warst, Georg. Schön. Ja. Und wir freuen uns auf den Kongress.
War mir eine Freude. Freue mich auch.
Macht's gut. Tschüss.
Wiedersehen.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast. Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal. Und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.